Wenn die Website nicht stimmt, dann bringt mir auch die perfekte Google Ads-Kampagne absolut nichts. Je umworbener der Markt ist, desto mehr muss ich beispielsweise dann auch zum Teil pro Klick in die Hand nehmen. Egal in welchem Feld man ja im Online-Marketing unterwegs ist, sind Zahlen einfach die wichtigste Grundlage. Viele Kampagnen-Setups, eben vor allem im E-Commerce-Bereich, haben mittlerweile einen Großteil an PMAX-Kampagnen im Vergleich auch zu den anderen Kampagnen.
Der heutige E-Cast findet mit einem Stammgast statt, mal wieder. Bianca ist uns bereits mehrfach Rede und Antwort gestanden und heute fragen wir sie zu SEA-Strategie für Online-Shops aus. Bei Google gab es ja einige Änderungen in der Vergangenheit und Bianca beschäftigt sich als Teamlead im PPC ständig mit diesen Themen. Deshalb freue ich mich auf ein hoffentlich mal wieder aufschlussreiches Gespräch mit vielen Tipps und Tricks. Hi Bianca.
Hi Omid, schön, dass ich heute wieder dabei sein darf.
Ja, wir haben schon gerade festgestellt, du warst mehrmals schon da, aber länger nicht. Ja, also für dich im neuen Studio auch eine Premiere.
Ganz genau. Ich glaube, der letzte E-Cast ist circa 1,5 Jahre her, 2 Jahre. Kommt gut hin.
Ja, so lange gibt es das Format schon. Ja, kommt eigentlich gar nicht so lange vor. So, dann lass uns gleich mal ohne großes Blabla, wie du ja auch immer so schön zu pflegen sagst, reinstarten. Und wir haben ja gehört, heute soll es um das Thema SEA-Strategie im E-Commerce gehen. Die Frage, die ich mir da stelle, ist, wo liegt denn da der große Unterschied zu einer, und jetzt hier die Anführungsstrichen dazu denken, herkömmlichen SEA-Strategie?
Ja, also grundsätzlich muss ich ja schauen, welche KPIs oder welche Faktoren unterscheiden sich im Vergleich zu meinen, wie du es so schön nennst, herkömmlichen Kampagnen. Vor allem, weil die Ausgangslage ja ein bisschen eine andere ist. Ich muss schauen, was unterscheidet meinen potenziellen Käufer in dem Fall von beispielsweise jetzt einem B2B-User, der am Ende nach gewissen Produkten oder Leistungen sucht. Und wir haben beim Käufer teilweise ja einen Impulskäufer. Es ist viel emotionaler getrieben. Ich habe wenige Entscheider. Es sind wenige, also grundsätzlich wenige Parteien involviert. Und das Ganze wirkt sich dann auch entsprechend auf den Aufbau meiner Strategie aus, sodass ich dann auch schauen muss, welche Faktoren spielen darüber hinaus noch eine Rolle. Es ist beispielsweise das Thema, ich habe Produkte, ich habe einen Feed, der mit eingebunden wird und kann mich eben nicht nur auf zum Beispiel Such- und Display-Kampagnen beschränken, sondern muss ja vor allem auch mein Produkt in Szene setzen, weil das Ganze auch von visuellen Faktoren teilweise getrieben ist und nicht nur von rationalen, ja, Worten oder Ähnlichem, sondern eben auch viel mit Bildern spielt. Und das Ganze hat dann natürlich auch einen Einfluss darauf, wie ich meine Strategie gestalte.
Mhm. Und wenn du jetzt die Unterschiede beschreibst, wo gibt es denn, sag ich mal, Überschneidungen zu einer normalen SEA-Strategie? Also was ist, sag ich mal, die gleiche Hausaufgabe?
Die gleiche ist eigentlich, dass ich Vorbereitungen treffe und nicht einfach impulsiv irgendwas aufsetze. Also unabhängig davon, mit welchem Account ich arbeite, starte ich mit einer Nachfrageanalyse. Und das mache ich nicht nur als Teil einer Agentur, sondern das bietet sich für jeden an, auch wenn man schon seinen Markt sehr gut kennt, weil sich einfach zum Beispiel die Nachfrage innerhalb von wenigen Monaten zu bestimmten Produkten schnell mal ändern kann. Genauso ist es mit einer Konkurrenzanalyse. Sobald 1, 2 Konkurrenten mehr auf dem Markt sind, muss ich ja mit einer ganz anderen Art und Weise an das Ganze rangehen, beziehungsweise muss meine Budgets anders kalkulieren oder mit anderen, ja mit einer geringeren Menge zum Beispiel an Traffic rechnen oder ähnliches. Und dementsprechend diese ganze Vorabarbeit mit Analyse und sich einen Überblick über das Ganze zu verschaffen, ist so der erste Schritt, der gleich ist. Die Strukturierung der Kampagnen ist dann eben vor allem die, worin sich dann das Ganze unterscheidet.
Jetzt hast du Konkurrenzanalyse angesprochen. Ich weiß aus der Vergangenheit, dass das mit Google Ads immer, also ich stelle mir das mal super schwer vor, weil es so wirklich kein Tool gibt, was mir sagt, was macht meine Konkurrenz da gerade. Ja? Also wie gehst du eine Konkurrenzanalyse an? Welche Parameter schaust du dir dann an?
Also in Google Ads kann ich zumindest schon mal die ersten Daten rauslesen, sei es, wie umworben sind bestimmte Keywords. Das geht ja auch unter anderem aus der Nachfrageanalyse hervor. Und wenn ich schon einen Account habe, der bereits seit längerem läuft, habe ich auch Auktionsdaten, die mir vorliegen. Und da habe ich einen Einblick, wie viele Konkurrenten bieten aktuell auf die für mich relevanten Produkte oder Keywords, mit welchen Anteilen sind sie drinnen. Klar sind da meistens so die Giganten wie Amazon und Co. immer mit dabei, aber ich sehe auch, welche Konkurrenten da vertreten sind. Da nutze ich noch Daten aus diversen anderen Tools, sei es mal ein SEMrush, auch mal ein SEO-Tool in die Hand nehmen, da sind ja auch teilweise Paid-Informationen drin. Und ansonsten natürlich auch von den Leuten, die in der Branche drinstecken, in dem Fall von unseren Kunden, hole ich mir dann auch die Infos rein und schaue mir dann die Konkurrenten an. Spätestens, wenn ich dann auf der Website unterwegs bin oder auch mal ein bisschen mich in der Google-Suche austob, finde ich schon so die Kandidaten, die an der Stelle für uns relevant sind und kann da zumindest erste Daten rausziehen. Klar, so einen perfekten Rundumschlag, dass ich alle Informationen zur Konkurrenz habe, wird man nie finden, was ja aber irgendwo gut ist, weil man dann so auch seine eigene Strategie besser fahren kann.
Jetzt haben wir gesagt, Nachfrageanalyse, Konkurrenzanalyse, sonstige Recherchen. Was ist denn sonst noch aus deiner Sicht wichtig, wenn man eine SEA-Strategie im E-Commerce angeht? Also worauf sollte man da noch achten?
Beispielsweise spielt da so ein Faktor wie die Website natürlich einen großen Einfluss. Wie ist meine Website aufgebaut? Danach kann ich ja dann auch meine Strategie oder meine Kampagnenstrategie grob danach ausrichten, weil ich ja dann so auch teilweise passende Landingpages mal dafür habe. Unabhängig von meinem Google-Setup an sich ist ja die Landingpage auch wichtig, um dem Nutzer eine gute Nutzererfahrung auch zu geben. Die Seite muss intuitiv bedienbar sein. Wir haben mittlerweile eine immer kürzere Aufmerksamkeitsspanne, sodass wirklich super schnell ersichtlich und intuitiv alles bedienbar sein muss. Wenn die Website nicht stimmt, dann bringt mir auch die perfekte Google Ads-Kampagne absolut nichts. Deswegen die Nutzerfreundlichkeit, die Experience auf der Website muss gut sein und grundsätzlich natürlich auch mein Kampagnen-Setup als solches, wo ich dann den passenden Mix finden muss aus Kampagnenformaten wie Suchkampagnen, Display-Kampagnen, ganz heiß immer noch natürlich das Thema PMAX,
weil gleich noch mal drauf,
Google, ne? Das Thema einfach pusht. Und abgesehen davon gibt es natürlich noch weitere Themen, mit welche Produkte stehen für mich oder für den Kunden im Fokus. Gibt es Saisonalitäten, die noch mit beachtet werden müssen? Das ist ja alles was auch auf die Struktur einspielt. Und vor allem auch, je mehr Budget ich zur Verfügung habe, das ist dann auch immer so eine Frage, desto mehr kann ich auch das Ganze variieren oder auch granularer aufteilen, denn es bringt mir natürlich nichts, 20 Kampagnen à 2 Euro Tagesbudget drin zu haben. Das ist immer was einen sehr großen Einfluss darauf hat, wie ich grundsätzlich meine Strategie gestalte.
Budget gleich ein gutes Stichwort, weil es ja auch eine Fragestellung ist, vor der man häufig steht, wie viel sollte ich in die Hand nehmen und wovon mache ich es abhängig? Wie ist da deine Herangehensweise, wenn du Empfehlungen aussprichst?
Ja, so eine konkrete Zahl werde ich jetzt wahrscheinlich nicht nennen können. Es hängt immer extrem natürlich von der Nachfrage ab, weil ich ja versuchen will, so gut es geht, einen Großteil der gestellten Nachfrage auch abzudecken, damit ich natürlich nicht zwischen meinen Konkurrenten untergehe. Konkurrenten ist eben auch ein passendes Stichwort an der Stelle, weil natürlich auch je umworbener der Markt ist, desto mehr muss ich beispielsweise dann auch zum Teil pro Klick in die Hand nehmen. Klar spielen da noch andere Faktoren beim Klickpreis rein. Nichtsdestotrotz ist ja die Konkurrenz auch ein wichtiger Faktor davon. Ansonsten, ja, kommt es wahrscheinlich auch darauf an, was meine Unternehmensziele sind. Wenn ich schnelles Wachstum will, brauche ich natürlich mehr Budget. Aber mittlerweile gehe ich schon so davon aus oder beziehungsweise empfehle auch den Kunden, dass wir schon so mit mindestens 2.000 Euro reingehen sollen, um einfach auch relativ schnell erste Erkenntnisse daraus ziehen zu können, weil unser Ziel ist es ja nicht, erstmal ein Quartal in die Datengenerierung reinzugehen, um dann überhaupt erste Schlüsse aus den ganzen Maßnahmen ziehen zu können.
Daten sind auch ein gutes Stichwort, denn wenn wir an das Thema Tracking denken, ja, welche Themen sollten denn aus deiner Sicht erfasst werden? Also was sollte denn gerade jetzt für einen E-Commercer alles, sag ich mal, ein Mindestmaß getrackt werden?
Ich glaube, so das Offensichtlichste ist natürlich der Umsatz, weil davon alles abhängt, beziehungsweise der ROAS, weil der Umsatz als solcher uns nichts bringt, wenn wir super viel Budget reinpacken und nur ein bisschen was dabei rumkommt. Also das Verhältnis muss natürlich irgendwo stimmen. Und je mehr Daten wir dann zusätzlich noch tracken, desto besser ist es, weil wir uns dann zumindest auch die Infos rauspicken können, die wir dann brauchen, weil das ganze Jahr nicht retrospektiv nochmal sammelbar ist. Das heißt beispielsweise so ein Thema wie der Checkout-Prozess, wie der abläuft, ist nochmal eine ganz hilfreiche KPI, um zu sehen, wie verhalten sich User auf meiner Website. Wenn ich jetzt mich durch den Warenkorb durchklicke und dann auf einmal alle bei der Zahlungsart abspringen, dann muss es bei mir irgendwo dämmern, dass vermutlich bei genau diesem Schritt irgendwo eine Hürde oder ein Hindernis ist, das den User davon abhält, tatsächlich abzuschließen. Sodass alles andere, was noch on top getrackt wird, für mich hilfreich sein kann, um natürlich dann auch Schlüsse daraus zu ziehen, um die Nutzererfahrung zu optimieren. Und alle anderen KPIs, wie wir sie von sonstigen Accounts kennen, wie Impressionen, Klicks und so, klar, die brauchen wir natürlich auch, um ja, einen gewissen Überblick über die Maßnahmen zu haben und zu wissen, wie aktuell die Zahlen aussehen.
Mhm. Jetzt hast du gesagt, alles, was on top getrackt werden kann, hilft dir. Kannst du da nochmal so vielleicht 2, 3 Beispiele neben dem Checkout-Prozess nennen, mit denen du gern arbeitest an Daten?
Abgesehen davon tracken wir natürlich auch zum Beispiel softe Conversions, die wir jetzt nicht in unsere Umsatzziele mit einfließen lassen, aber beispielsweise die Anmeldung zu einem Newsletter ist ja auch nochmal ein guter Indikator, dass ein langfristiges Interesse am Unternehmen besteht. Klicks auf bestimmte Buttons sind auch nochmal so ein paar softe Hinweise, dass wir wissen, der User ist interessiert an uns. Also alles, was irgendwo mir nochmal mir indirekt sagt, dass ein Interesse da ist und der User hochwertiger ist als jetzt jemand, der ein paar Sekunden auf die Website geht und wieder abspringt, hilft mir ja schon mal, um erste Auswertungen zu treffen.
Jetzt hast du vorhin schon selbst das Thema angeteasert, Performance Max. Ja, um das kommen wir natürlich in dem Gespräch jetzt auch nicht
absolut
herum, so wie auch in den vergangenen E-Casts auch immer wieder, wenn es um Google Ads ging. Ein Thema, das jetzt ja auch schon, würde ich fast sagen, schon fast etabliert ist.
Ja? Absolut, ja.
Erzähl doch mal aus deiner Perspektive, wie das Thema jetzt so sich entwickelt hat auch, wo wir da gerade stehen mit diesem Kampagnentyp und wie du den bewertest.
Mhm. Also aktuell ist es immer noch ein brandheißes Thema. Es flacht gefühlt gar nicht ab. Mhm. Selbstverständlich, weil Google das Ganze auch pusht. Viele Kampagnen-Setups, eben vor allem im E-Commerce-Bereich, haben mittlerweile einen Großteil an PMAX-Kampagnen im Vergleich auch zu den anderen Kampagnentypen. Also klar, ein ausschließliches PMAX-Setup ist jetzt suboptimal, weil wir natürlich eine gewisse Kontrolle abgeben müssen bei der PMAX-Kampagne. Das ist vielleicht eben auch so der eine oder mit größte Nachteil des Kampagnenformats. Nichtsdestotrotz im Mix mit den anderen Netzwerken funktioniert das Ganze sogar sehr gut. Die PMAX-Kampagne war natürlich ganz am Anfang eine absolute Blackbox, sodass super viele SEAs sich unsicher waren. Wie wird das Ganze ausgesteuert? Wie muss ich das Ganze auch in Bezug auf ROAS, Budget und allen anderen Faktoren, die ich selbst einstellen kann, wie verhält sich das Ganze? Mittlerweile haben wir natürlich deutlich mehr Daten generiert, haben das Ganze in verschiedenen Umfeldern getestet, sei es in verschiedenen Branchen mit verschiedenen Budgets und können so jetzt natürlich auch schon langsam eine Best Practice rausfiltern aus dem Ganzen. Es ist und bleibt ein brandheißes Thema. Wir haben sie sehr viel im Einsatz, die Kampagnenformate, und sie funktionieren auch sehr gut. Also wir generieren damit gute Umsätze, auch eben im Verhältnis zu den Kosten, sodass es sich lohnt, das einzusetzen. Und um jetzt einen kurzen Schlenker wegzumachen vom eigentlichen Thema, im B2B-Umfeld funktioniert das Ganze auch, sodass es eben nicht nur Relevanz für die ganze E-Commerce-Welt hat, sondern grundsätzlich eben Google Ads-Thema ist, was einfach sicherlich auch in den nächsten Monaten und Jahren ein heißes Thema bleibt.
Kannst du da ganz kurz sagen, worauf man achten sollte, wenn man PMAX einbucht? Oder worauf man achten sollte, ohne dass wir jetzt uns zu sehr in das Thema jetzt reinfuchsen, aber dadurch, dass es so brandheiß ist, vielleicht nochmal deine 3 Top-Tipps, um bei PMAX nicht auf die Schnauze zu fliegen.
Also womit wir die beste Erfahrung gemacht haben, ist es tatsächlich, alle Assets auszufüllen. Es kursierten auch immer wieder die Infos drum, dass man einfach gar nichts ausfüllt, um das als Shopping-Only-Kampagne zu verkaufen. Wir haben aber bemerkt, dass wir, je mehr Assets wir einbuchen, auch wirklich bessere Ergebnisse erzielen. Wichtig ist vor allem da so dieser Painpoint im Thema Video, weil natürlich viele kein Videocontent haben. Irgendwo muss man sich den Videocontent beschaffen, wenn es dann zumindest auch über eine einfache Animation ist, die man einbucht, weil alles, was man selbst an der Stelle macht, besser ist als das, was Google automatisch selbst produziert. Ansonsten, man muss dem Ganzen eine gewisse Laufzeit geben, damit auch erste wirklich sehr gute Ergebnisse generiert werden, wobei das ja bei Google Ads grundsätzlich so ein bisschen der Fall ist. Und wie gesagt, einen kompletten Account nur auf PMax auszurichten, ist aus meiner Sicht suboptimal. Von daher sollte man es immer ganz gut einbetten in die anderen Netzwerke, sei es Suchkampagnen oder eben auch noch Standard-Shopping-Kampagnen, wo man einfach natürlich nochmal deutlich mehr Kontrolle und Einsicht in die Daten hat.
Und wenn du jetzt schon gerade so in Plauderlaune bist, was deine Tricks und Tipps betrifft, magst du denn einmal verraten, was denn so deine Lieblingshacks sind, wenn es um Google Ads-Kampagnen für Online-Shops geht?
Also ich habe es ja jetzt kurz angeschnitten, dass man ja eben nicht nur PMax-Kampagnen einsetzt, sondern eben auch Standard-Shopping-Kampagnen mit einsetzen sollte, weil man hier zum Beispiel eben auch sowas wie Suchbegriffe noch sieht. Das ist was bei den PMax-Kampagnen wegfällt und vor allem, wenn man recht nischige Produkte hat oder sehr spezifische Suchbegriffe braucht, um sein Produkt auch zu verkaufen, bietet es sich eben an, Standard-Shopping-Kampagnen aufzusetzen. Ansonsten bei der PMax-Kampagne ist es super wichtig, den ROAS kontinuierlich anzupassen. Ist natürlich was bei der Standard-Shopping-Kampagne auch ein Punkt ist, bei der PMax aber umso wichtiger geworden ist, weil eben der Algorithmus und die Aussteuerung in den verschiedenen Netzwerken sehr stark davon abhängig ist. Das heißt, wenn man straffe Ziele hat, dann bemüht sich sozusagen die Shopping-Kampagne noch mal mehr oder die PMax-Kampagne mehr, um einfach gute Ergebnisse zu erzielen. Sobald da viel Spielraum da ist, dann werden eben auch die Budgets in Reichweiten-Netzwerke reingepackt und da sehen wir eben auch, kommen dann eben deutlich mehr Impressions beispielsweise im Display-Netzwerk oder in YouTube zustande. Von daher kann man das relativ gut präventiv aussortieren, indem man eben straffe Ziele verfolgt. Und ansonsten ist es super wichtig, natürlich auch mit den Daten zu arbeiten, die wir haben. Egal in welchem Feld man ja im Online-Marketing unterwegs ist, sind Zahlen einfach die wichtigste Grundlage. Und auch hier hat man ja seitens Google so viele Daten zur Verfügung stehen, wie beispielsweise demografische Daten, Daten zu Regionen oder eben auch Geräten. Also da gibt es ja wirklich super viele Möglichkeiten, die man auswerten kann. Man kann auf Produktebene nochmal tiefer einsteigen ins Detail und beispielsweise schauen, was sind meine Top-Performer oder vielleicht auch, was sind meine Top-Einsteigerprodukte, wo jetzt am Anfang nicht die höchsten Umsätze generiert werden, die aber mich zum oder die zum Beispiel mir viele Neukunden gebracht haben, die dann am Ende eine relativ gute Customer Lifetime Value haben, sodass es sich lohnt, die jetzt als Einsteigerprodukt zu nutzen. Mir steht da so viel zur Verfügung, dass ich daraus eben auch viele Schlüsse ziehen kann. Erfordert natürlich sehr viel Zeit und eine gewisse Zahlenaffinität, um das eben auch zu machen, aber es lohnt sich grundsätzlich einfach da einzusteigen.
Das hört sich ja fast so an, als wäre das Optimieren eines Accounts so eine never-ending story. Mir ist auch oft schon der Satz begegnet, ja, so ein Account muss doch mal irgendwann durchoptimiert sein. Hattest du schon mal einen durchoptimierten Account, der einfach dann auf Autopilot durchgeflogen ist?
Schön wär's, ist leider nicht der Fall. Spätestens natürlich, wenn Google Neuerungen auf den Markt bringt, wird das Ganze unmöglich. Wir müssen natürlich mit der Zeit mitgehen, denn wie ein Account vor 3 Jahren ausgesehen hat, wird er jetzt nicht mehr. Die Keyword-Optionen haben sich geändert, PMax kam auf den Markt. Das ist eigentlich nahezu unmöglich, sodass es natürlich im Positiven für uns ist, dass unser Job nie aufhört und wir immer was zu tun haben, aber natürlich das Ganze nochmal erschwert, um die bestmöglichen Ergebnisse zu generieren.
Jetzt hast du auch mehrmals gesagt, dass Google ja Neuerungen einspielt und auch bestimmte Themen pusht, was ja auch so ein Evergreen ist, sag ich mal, sind die Empfehlungen von Google im Google-Account. Was sollte man mit denen machen? sollte man dem blind folgen oder hast du eine andere Herangehensweise?
Blind folgen bitte auf gar keinen Fall. Sie anzuschauen lohnt sich auf jeden Fall. Es sind immer wieder ein paar gute Ideen dabei, beziehungsweise sowas wie, gut, ich nenne es mal Reminder, wenn man mal eine Einstellung nicht vorgenommen hat oder ähnliches, ist das ganz gut als Richtlinie. Man muss das Ganze aber wirklich mit Vorsicht genießen, weil teilweise Empfehlungen drinnen sind, dass man die Budgets vervielfachen soll, obwohl man aktuell zum Beispiel mit einer bestimmten Kampagne gar nicht die besten Ergebnisse erreicht. Google hat natürlich immer im Hinterkopf auch ein eigenes Interesse, nämlich Umsatz zu machen, sodass man es immer mit einer gewissen Vorsicht nochmal evaluieren soll, ob es denn sinnvoll ist, weil beispielsweise will natürlich dann Google auch Kampagnen pushen, die für einen selbst gar nicht ein Prio-Thema ist. Das ist was, was natürlich Google auch im Vorab nicht wissen kann und was wir dann selbst bestimmen müssen. Also als kleine Hilfestellung ist es auf jeden Fall sehr gut und eben natürlich auch so für die Kontohygiene schadet es nicht, die mal durchzuschauen und im Notfall auch mal abzulehnen, wenn man sie eben nicht braucht. Aber als klassische Richtlinie, an der ich mich entlanghangel, würde ich sie jetzt nicht nutzen.
Okay. Und neben Empfehlungen von Google einfach blind zu folgen, welche Fehler begegnen dir denn sonst noch häufig oder wovor möchtest du heute noch warnen?
Also im Grunde genommen sind die meisten Accounts, die ich übernehme, gar nicht so schlecht aufgesetzt, weil unabhängig davon, oder ja, es ist schon fast falsch gesagt, unabhängig davon, aber in der Regel generiert man schon irgendwie Umsätze mit den Kampagnen. Das Schwierigste ist, wenn, oder es gestaltet sich relativ schwierig, wenn das Konto wüst aufgebaut ist und man den Überblick verliert, weil spätestens, wenn einfach zu viele Kampagnen hinzukommen, dann verliert man den Überblick. Es gibt Überschneidungen im Account und so ist natürlich dann auch die Datenanalyse deutlich erschwert. Die grobe Struktur ist im Prinzip meistens gar nicht so verkehrt. Das sind dann eben diese Feinheiten, die einer der häufigsten Fehler sind, wie eben diese Überschneidungen oder es wären zum Beispiel auch Daten, die man generieren könnte, gar nicht genutzt, die einem weiterhelfen. Zum Beispiel das Hinterlegen von Zielgruppen auf Beobachtung, um so zu wissen, gibt es denn gewisse Strukturen bei meinen Käufern, die sich herauskristallisieren. Und da habe ich ja nichts zu verlieren. Ich hinterlege es ja nur auf Beobachtung und richte nichts danach aus. Und auch später hilft mir das dann bei der Optimierung, um zu sagen, okay, es gibt gewisse Zielgruppen, die ich an der Stelle präferieren möchte. Dementsprechend so Feinheiten, die man einfach nochmal einstellen kann oder on top generieren kann, um bessere Ergebnisse zu erzielen, die fehlen meistens.
Alles klar. Und mit der letzten Warnung, die du jetzt ausgesprochen hast, können wir das Gespräch an der Stelle beenden. Ich sage tausend Dank für die Insights, die du mit uns geteilt hast.
Sehr gerne.
War wie immer ein sehr kurzweiliges Gespräch und ich hoffe, dass die Zuhörer mindestens eine Sache für sich mitnehmen können. Dann hat sich unser Gespräch gelohnt. Ich hoffe, dass es nicht wieder 1,5 Jahre dauert, bis wir das nächste Mal sprechen. Zumindest nicht hier in dem Format. Zwischendurch sprechen wir ja ab und zu. Und ja, wenn euch da draußen die Folge gefallen hat, dann abonniert doch einfach unseren Podcast. So verpasst ihr keine Folge mehr. Und ja, wir freuen uns auch über Feedback und Kommentare. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus.
Tschüss.